SRF 3.
In der Schweiz steigt das Bildungsniveau, das ist positiv, doch für unqualifizierte Arbeitslose ist das keine gute Nachricht. In Israel wird gewählt, es läuft ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Premier Netanyahu und seinem Rivalen Benny Gantz. Wahlanalysten sehen zurzeit Netanyahu mit einem kleinen Quäntchen Vorsprung. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Hier geht's jetzt zuerst um Mobilfunkantennen und die Frage, wie gefährlich ist die Strahlung für die Bevölkerung. Diese Frage ist nicht neu, wird aber im Zusammenhang mit dem Ausbau des 5G-Netzes immer wieder gestellt. Bei mir ist jetzt Dominik Rolli aus der Nachrichtenredaktion. Dominik, offenbar macht sich auch die Waadtländer Regierung Sorgen.
Ja, man wolle zuerst einen Expertenbericht abwarten, bevor man mit der Installation von 5G-Mobilfunkantennen beginne. Das sagte Staatsrätin Jacqueline De Quattro gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS. Die Kantonsregierung reagiert damit auf einen Vorstoss der Grünen. Diese fordern, die Installation bis mindestens im Sommer zu verschieben. Dann wird ein Bericht des Bundesamts für Umwelt zur 5G-Technologie erwartet. Die Gesundheit der Bevölkerung sei ebenso wichtig wie die Digitalisierung, sagte De Quattro. Erstmals seit 2011 ist die Zahl der Zivildienstleistenden letztes Jahr gesunken. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Zulassungen um 8,5% zurück auf gut 6.200, wie das Bundesamt für Zivildienst mitteilte. Auch wurden 2018 leicht weniger Diensttage geleistet. Die meisten Einsätze leisteten die Zivis im Gesundheits- und Sozialwesen.
Info 3 Abend.
Es ist die große Angst seit Jahren, dass Automatisierung und Digitalisierung Arbeitsplätze ausradieren und dass immer mehr Menschen arbeitslos werden, vor allem solche ohne Ausbildung. Doch seit Jahren beweist die Arbeitslosenstatistik des Staatssekretariats für Wirtschaft das Gegenteil. Bei Ende März fiel die Arbeitslosenquote gar auf ein 10-Jahres-Tief von noch 2,5%. Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti.
112.000 Personen waren Ende März arbeitslos. Rund 50.000 davon waren sogenannt Unqualifizierte, also Personen, die über keine Berufsbildung verfügen oder die nur eine Anlehre gemacht haben. Das entspricht einem Anteil von rund 40% an der Gesamtzahl der Arbeitslosen. Doch eine Zunahme ist nicht festzustellen, wie Untersuchungen der Universität Basel zeigen. Die Quote der unqualifizierten Arbeitslosen ist bereits seit 2 Jahrzehnten mehr oder weniger konstant. Zwar gibt es immer weniger Jobs für diese Unqualifizierten, gleichzeitig steigt aber insgesamt das Bildungsniveau in der Bevölkerung, wie eine Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft zeigt. Es gibt also immer weniger Unqualifizierte. Die Behörde folgert:
Der Strukturwandel hat daher auch nicht zu zusätzlicher struktureller Arbeitslosigkeit geführt.
Ein Indiz für das steigende Bildungsniveau liefert auch die Entwicklung der Maturitätsquote. Im Jahr 2000 absolvierten erst rund 25% der Jugendlichen eine gymnasiale Matur oder eine Berufsmatur. Heute liegt die Quote bei 40%, Tendenz weiter steigend. Das Schweizer Bildungssystem sei gut gerüstet für die steigenden Anforderungen in der Arbeitswelt, ist Arbeitsmarktexperte George Sheldon von der Universität Basel überzeugt.
Man hat den Bildungsbereich so ausgestaltet, dass es viele passerelle Möglichkeiten gibt. Nicht? Man kann also sich immer weiterbilden, immer höher kommen. Solche Strukturen sind schon geschaffen worden.
Die Herausforderung bestehe vielmehr darin, die bildungsfernen Schichten dazu zu bringen, dass sie die Chancen dieses Bildungssystems nutzten. Beim SECO verweist man in diesem Zusammenhang auf die verstärkte Unterstützung von Jugendlichen, die Probleme haben, eine Lehrstelle zu finden, aber auch auf den Ausbau von verkürzten 2-jährigen Berufslehren. Der künftigen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt schaut die Behörde deshalb relativ gelassen entgegen.
Angesichts des steigenden Qualifikationsniveaus der Bevölkerung gibt es keinen Grund, einen Anstieg bei unqualifizierten Arbeitslosen zu befürchten.
Für den einzelnen arbeitslosen Hilfsarbeiter mag das ein schwacher Trost sein, denn nicht alle haben die Fähigkeiten, sich weiterzubilden. Für diese Menschen bleiben oftmals nur schlecht bezahlte Jobs im Dienstleistungssektor übrig, zum Beispiel als Lagerist oder in der Reinigung. Für den Einzelnen wird es also immer herausfordernder. Doch insgesamt hat sich die arbeitende Bevölkerung bereits angepasst an die moderne Arbeitswelt.
Info 3 Abend.
In Israel genießen die Menschen heute den Tag, denn es ist ein Feiertag. Das hat diesmal keinen religiösen Hintergrund. Es ist Feiertag, weil Wahltag ist. Die Stimmberechtigten sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Um 21 Uhr Schweizer Zeit schließen die Wahllokale. Hochrechnungen gibt's keine vorher. Der Wahlkampf wurde erbittert geführt, vor allem zwischen dem amtierenden Premier Benjamin Netanyahu und seinem Rivalen, Ex-Generalstabschef Benny Gantz. Unsere Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner war heute unterwegs in Wahllokalen in Jerusalem. Ich habe sie gefragt, wie denn die Stimmung war heute.
Die Stimmung war friedlich und entspannt, weil heute ist ein Feiertag und wunderschön warmes Wetter. Viele kamen also schon am Morgen mit ihren Kindern zu den Wahllokalen, gingen nach der Stimmabgabe in die Parks, den freien Tag genießen. Aber fast alle sagten auch, sie sind froh, dass dieser Wahlkampf endlich vorbei sei. Es war ja teilweise recht niveaulos, dieser Wahlkampf. Außerdem gab es beängstigende Eskalationen wie in Gaza, auch in der Westbank und mit Syrien.
Kann man denn jetzt schon etwas über die Stimmbeteiligung sagen? Gehen die Menschen dann wählen?
Ja, das kann man. Alle 2 Stunden kommen neue Zahlen und vor circa 1,5 Stunden lag die Stimmbeteiligung bei 35,8%. Das ist etwas tiefer als bei den letzten Wahlen vor 4 Jahren, liegt aber durchaus im Schnitt. Vor 4 Jahren stieg diese Stimmbeteiligung bis zur Schließung der Wahllokale um 22 Uhr Lokalzeit noch auf fast 72% an. Und das schöne Wetter kann eine Rolle spielen, dass bis jetzt vielleicht Leute sich überlebt haben, wir gehen am Abend abstimmen.
Also bis jetzt noch eine etwas verhaltene Stimmbeteiligung. Von den 6 Millionen, die stimmen könnten, sind ja auch fast 1 Million Araber. Was stimmen denn die für Netanyahu oder Gantz?
Weder noch. Viele gehen überhaupt nicht abstimmen, weil sie das israelische Parlament nicht als ihr Parlament sehen oder weil sie noch immer enttäuscht sind, dass es die gemeinsame arabisch-jüdische Partei, die es vor Jahren gab, nicht mehr gibt und deshalb keinen Grund sehen, um abstimmen zu gehen. Und andere stimmen auch für arabische Kandidaten. Für Netanyahu und seine Likud-Partei werden die wenigsten stimmen und Benny Gantz hat viele mit seinem TV-Spot abgestoßen, indem er sich brüstete, wie viele Palästinenser er in Gaza getötet hatte während dem Gazakrieg 2014.
Gegen Netanyahu läuft ja eine Anklage wegen Korruption, Betrug und Vertrauensmissbrauch. Was passiert denn damit, falls er heute wiedergewählt wird?
Wenn er wiedergewählt wird oder auch nicht, dann wird er erstmal nach den Wahlen zu einer Anhörung eingeladen. Sollte er verurteilt werden als Premierminister, müsste er eventuell ins Gefängnis und dann kann er nicht mehr Premierminister sein. Netanyahu hat allerdings angekündigt, er wolle das Gesetz so ändern, dass das nicht passiert. Die Frage ist allerdings, ob er das überhaupt könnte.
Susanne Brunner, es gibt ja keine Hochrechnungen mehr. Also wir wissen erst etwa um 21 Uhr dann, wie es ausgehen könnte. Was sagen denn die Wahlanalysten zurzeit?
Viele sagen, man kann es schlicht nicht sagen. Aber diejenigen, die eine Prognose machen, sagen, wahrscheinlich wird Netanyahu das Rennen machen.
Susanne Brunner ist für uns in Israel unterwegs, dort, wo heute gewählt wird. Der Handelsstreit zwischen den USA und China drückt auf die Weltwirtschaft. Diese dürfte dieses Jahr weniger stark wachsen als in den Jahren zuvor. Dominik Rolli.
Konkret rechnet der Internationale Währungsfonds mit einem Wirtschaftswachstum von 3,3%. Im Jahr 2020 dürfte die Wirtschaft dann wieder um 3,6% wachsen. Grund für das schwächere Wachstum in diesem Jahr sei neben dem Handelsstreit zwischen den USA und China unter anderem auch die Wirtschaft in Europa. So würden sich die Unsicherheiten des Brexit, die Gelbwesten-Proteste in Frankreich oder auch neue Abgasnormen für die Autoindustrie in Deutschland negativ auswirken.
Info 3 Abend.
Stichwort China. Hongkong 2014. Fast 80 Tage lang gehen vor allem junge Leute auf die Straßen. Sie tragen bunte Regenschirme bei sich und sie protestieren für mehr Demokratie. Die Wirtschafts- und Finanzmetropole Hongkong wird quasi lahmgelegt. Mehrere Anführer der Regenschirmbewegung werden verhaftet, unter ihnen Studentenführer, Akademiker, Parlamentsabgeordnete. Heute hat ein Gericht der chinesischen Sonderverwaltungsregion 9 der damaligen Anführer schuldig gesprochen wegen Aufwiegelung. Das Strafmaß ist noch nicht bekannt. Ich habe den Journalisten Felix Li in Hongkong gefragt, wie er diese Verurteilung deutet.
Ja, dass die Aktivisten verurteilt werden, damit hatten sie ja selbst festgerechnet. Schließlich haben sie ja mit Absicht dazu aufgerufen gehabt, die Straßen über Wochen hinweg zu blockieren und damit den Verkehr in der Innenstadt lahmzulegen. Also ihre Aktion 2014 war bewusst als ziviler Ungehorsam angelegt. Wie sehr sich jetzt aber die Richter politisch von der kommunistischen Führung in Peking beeinflussen ließen, das hängt jetzt davon ab, wie hoch das Strafmaß ausfallen wird. Das soll noch im Laufe des Tages folgen. Falls die Aktivisten die maximal mögliche Haft von 7 Jahren erhalten sollten, würde das zeigen, dass die offiziell unabhängige Justiz in Hongkong inzwischen ebenfalls von Peking gesteuert wird. Und das wäre ein schlimmes Signal für die Aktivisten.
Nach fast 80 Tagen Protest und vielen Verhaftungen wurde es dann wieder ruhig in Hongkong. Was ist denn eigentlich aus der Bewegung geworden?
Ja, es gibt sie definitiv noch. Es gibt ja eine Reihe von festen Terminen, an denen die Demokratiebewegung von Hongkong regelmäßig zusammenkommt. Den Tag der Rückgabe an die Volksrepublik etwa oder dem Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung am 4. Juni 1989 auf dem Tiananmen-Platz in Peking. Dieses Jahr ist ja sogar der 30. Jahrestag. Also zu solchen Anlässen kommen regelmäßig 10.000 in Hongkong zusammen, gedenken der Opfer und fordern mehr Demokratie. Also die Bewegung, die gibt es auf jeden Fall noch.
Hat sich denn der Kampf für Demokratie gelohnt oder ist eher das Gegenteil passiert? Ist Chinas Hand wieder stärker sichtbar geworden?
Ja, schwer zu sagen. Also in den Köpfen der Menschen hat sich das Demokratiebewusstsein gerade unter den jungen Hongkongern noch mal sehr gefestigt. Insofern also hat sich der Einsatz aus der Perspektive der Aktivisten sicherlich schon gelohnt. Konkret aber muss man schon sagen, haben die Proteste von 2014 doch nur recht wenig bewirkt. Also die geforderten wirklich freien Wahlen, die hat es nicht gegeben. Die Hongkonger Regierung und die Verwaltung ist fest in der Hand der Peking-treuen Anhänger. Und es gibt von der kommunistischen Führung in Peking auch nur wenig Bereitschaft, in irgendeiner Weise auf die Forderungen der Demokratieaktivisten einzugehen. Also es herrscht unter den Aktivisten schon Frustration.
Hongkong war ja eine britische Kronkolonie und Großbritannien beteuerte vor 20 Jahren, als Hongkong an China ging, man werde schon schauen, dass Hongkong autonom bleiben könne. Sind die Briten denn noch spürbar jetzt?
Nein, das sind sie definitiv nicht mehr. Also der letzte britische Gouverneur Hongkongs, Chris Patten, der hat das Vorgehen der Hongkonger Regierung und der Justiz schon auch nochmal kritisiert, aber er ist wirklich der Einzige. Also von der heutigen britischen Regierung setzt sich keiner mehr für die Hongkonger Bürger ein. Dabei geht aus der gemeinsamen Erklärung Londons und Pekings hervor, die damals vereinbart wurde, dass es nicht nur das Recht Großbritanniens ist, die Einhaltung des Vertrages zu überprüfen, sondern sogar eine Verpflichtung. Davon ist aber nichts mehr zu spüren. Zu sehr überwiegen doch auch in London inzwischen die Wirtschaftsinteressen an China, also Hongkong. Die Hongkonger Demokraten können nicht mehr auf London setzen.
Sagt Felix Lee, er schreibt für verschiedene Schweizer Zeitungen. Gleich hier Börse und Wetter. Jetzt hat Dominik aber noch zuerst eine Meldung aus der Welt des Sports.
Der Schweizer Fußballtrainer Martin Schmidt übernimmt den deutschen Bundesligisten Augsburg. Für den Walliser ist es nach Mainz und Wolfsburg die dritte Trainerstation in der Bundesliga. Schmidt soll dem abstiegsbedrohten Augsburg zum Klassenerhalt verhelfen. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.568 Punkten, 0,2% im Plus. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,7%. Der Euro wird zu 1.1277 gehandelt, der Dollar zu 1.0003. Und das Wetter, morgen kommen aus Osten einige Regenschauer, im Westen und Süden ist es am Vormittag noch zeitweise sonnig. Die Temperatur 12 Grad im Norden und 17 Grad im Süden.
Das war Info 3. Für diese Ausgabe waren Maybrit Horlacher und Daniel Hubacher verantwortlich.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.